Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Mein Name ist Sven Clausen. Unser Thema heute ist der Fall Zalando, das zweite Leben nach der ersten Karriere. Es ist Freitag, der 11. Dezember. In dieser Woche ließ Rubin Ritter aufhorchen. Ritter, 38 Jahre alt, ist einer von drei gleichberechtigten Vorstandschefs des Modehändlers Zalando. Ritter teilte mit, er wolle aussteigen, spätestens im Sommer nächsten Jahres. Seine Begründung, er und seine Frau erwarteten Anfang kommenden Jahres ihr zweites Kind. Die Familie solle in seinem Leben künftig eine wichtigere Rolle spielen und die Karriere seiner Frau, sie ist Richterin, den Vorzug vor seiner Karriere bekommen. Was das für Zalando bedeutet, eines der Vorzeigeunternehmen der neuen deutschen Digitalbranche, aber auch was das aussagt über die Art und Weise, wie heute in Deutschland über Karrieren nachgedacht und entschieden wird, darüber wollen wir heute informieren und diskutieren. Wir, das sind Christina Kyriazoglu, die für das Manager-Magazin die Start-up- und Digitalszene beobachtet. Guten Morgen, Christina.
Guten Morgen.
Und Martin Noé, Chefredakteur des Manager-Magazins. Guten Morgen, Martin.
Hallo, Sven.
Christina, werfen wir zuerst einen Blick auf Zalando. Bislang hatte Zalando drei gleichberechtigte CEO-Vorstandschefs. Jetzt noch zwei oder demnächst noch zwei. Das sind immer noch mehr als fast alle anderen Unternehmen. Warum ist das für das Unternehmen Zalando ein solcher Einschnitt?
Ja, ein Einschnitt in der Tat. Also man könnte fast sagen, es ist das Ende einer kleinen Ära, ja, einer der wichtigsten Internet-Episoden in Deutschland. Also das erfolgreichste Gründerteam geht da jetzt auseinander nach dann ja 12 gemeinsamen Jahren. Und das ist so interessant, weil diese drei Personen, also Robert Genz und David Schneider, die Gründer von Zalando und eben Rubin Ritter, sehr vertraut sind, sich seit Studienzeiten kennen, befreundet sind und die beiden Gründer ja zu Anfangs des Starts von Zalando eben auf Rubin Ritter gesetzt haben als die Ergänzung, die sie eben brauchen, um Zalando nach vorne zu bringen und irgendwie auch richtig aufzusetzen. Und Robert Genz hat es mal so beschrieben: David ist das Herz, ich bin der Bauch und Rubin ist der Kopf.
Wenn der Kopf bei einem Unternehmen fehlt, ist das eigentlich kein gutes Zeichen. Wie wichtig ist Ritter für das Unternehmen?
Ja, Rubin Ritter war extrem wichtig für das Unternehmen. Er hat die Strategie aufgesetzt, nach dem Börsengang 2014 sich in Richtung einer Plattform zu entwickeln, also nicht mehr einfach bloß Modehändler zu sein, sondern noch viel größer als das zu werden und ja verschiedene Marken auf die Plattform zu holen, sich eher in Richtung Amazon zu orientieren, Logistikdienstleistungen, Paymentdienstleistungen und so weiter aufzubauen. Das ist mit Sicherheit ein herber Verlust für Zalando, das ist klar.
Jetzt hast du es ja gesagt, in welche Richtung Zalando sich entwickelt. Wenn man auf die Zahlen schaut, das Geschäft boomt. Es wächst prozentual zweistellig. In den ersten 9 Monaten kam ein Umsatz von mehr als 5 Milliarden Euro zusammen, 5,4 Milliarden Euro. Gibt es überhaupt offene Fragen zur Strategie? Braucht es überhaupt einen Strategiechef?
Ja, ich denke, nach dem, was das Unternehmen ausgibt, man will in Richtung 10 Milliarden Außenumsatz, also Plattformumsatz streben, da gibt es ganz viel, was noch weiterentwickelt werden muss. Der größte Bereich sind da sicherlich die Logistiklösungen, die Zalando anbieten will. Das Unternehmen hat sich eben auch unter Ritter ja als Technologieunternehmen immer positioniert, beschäftigt mittlerweile mehr als 2000 Mitarbeiter auch im Bereich Tech und will mehr und mehr Marken und Partner auf die Plattform holen. Man hat da schon Topshop, Gap, Mango, Adidas, aber es fehlen natürlich auch noch einige große, die es da weiter zu überzeugen gilt. Klar, mit den Zielen, die Zalando sich setzt, braucht man sicherlich weiter viele, viele Manager, die da strategisch denken. Das Unternehmen hat sich auch vor rund einem Jahr, Ende 2019, eine Nachhaltigkeitsstrategie verordnet. Das ist auch gar nicht leicht in dem Bereich, in dem Zalando da unterwegs ist, im Onlinehandel mit viel Versenden, Verpackung, Plastik und so weiter. Aber auch etwas, womit man sich ja jetzt positionieren will. Also das wird, glaube ich, auch nicht ganz leicht und eine große, große Aufgabe.
Also dann tatsächlich eine Lücke, die er da reißt. Dann schauen wir mal auf seine Motivation, warum er geht, obwohl das Unternehmen ihn ganz offensichtlich ja noch gut gebrauchen könnte. Ritter selbst sagt, er wolle mehr Zeit für seine Familie haben und der Job seiner Frau sei jetzt wichtiger als seiner. Nun gibt es viele Paare, wo beide berufstätig sind. Deswegen die Frage, ist ein Vorstandsjob bei einem Unternehmen wie Zalando, wo man ja jetzt gerade nach den Erfahrungen der letzten Monate auch sicherlich mal einen Tag Homeoffice einspeisen kann. Und mit einer Kinderbetreuung in einer Stadt wie Berlin ist sowas einfach nicht zu vereinbaren mit einer Familie?
Also es kann schon gut sein, dass das machbar ist. Das sollte es zumindest aus meiner Millennial-Perspektive. Aber es gibt natürlich auch Beispiele in der Praxis, wo man sehen kann, dass das geht. Der Gründer und CEO von Shopify, einem Milliarden-Software-Unternehmen aus Kanada mit dem deutschen Gründer Tobi Lütke, der sagt, dass er in der Regel schon pünktlich um 17:30 Schluss macht, weil er eben auch seine drei Söhne und seine Frau sehen möchte. Und ob das dann klappt, liegt sicherlich in der Vehemenz, mit der man das irgendwie auch selber nachhält. Aber es kommt ja drauf an, was man für eine Rolle in seiner Familie einnehmen will. Wenn man 50 Stunden die Woche arbeitet und die Kinder noch ganz klein sind, sieht man die im Zweifel auch nur am Wochenende und schlafend und auch ganz ohne Wertung. Also vielleicht will man eben auch mehr Zeit mit seinen eigenen Kindern verbringen, als sie eben in eine Betreuung zu geben. Das muss ja da jeder selbst entscheiden. Und ich denke, was man generell gerade auch in der Gründerszene in Deutschland beobachten kann, ist, dass viele derer, die so vor 10 Jahren, als es losging, 10, 12 Jahren, ihre ersten Firmen gegründet haben, die waren da alle sehr jung, alle sehr unerfahren und die bewegen sich, die kommen jetzt einfach in eine ganz andere Lebensphase, in der sowas eben auch wichtiger wird und mehr im Fokus steht und haben ja auch alle schon 10 anstrengende Jahre hinter sich. Wenn man so die klassischen Vorstände mal anschaut in den DAX-Konzernen, vielleicht abseits von SAPs, Christian Klein, dann sind die auch alle eher in einem Alter, wo der Nachwuchs älter oder schon längst ausgezogen ist.
Gibt es in der Gründer- und der Start-up-Szene ernsthafte Bemühungen, solche Unternehmen zu führen in Teilzeitmodellen?
Mir ist jetzt keine Firma bekannt, in der das tatsächlich auf dem CEO-Posten so geschieht. Es kann natürlich sein, dass es sich perspektivisch auch mehr dahin entwickelt, wenn eben mehr und mehr auch Familien gründen.
Martin, solche Modelle gibt es in den etablierteren größeren Unternehmen nicht, oder? Teilzeitmodelle?
Ja, ich glaube, Microsoft hat das mal in Deutschland gemacht oder macht es noch. Aber ansonsten ist das alles andere als die Regel. Es ist ja auch einfach so, es wird nicht wenig gearbeitet in Vorständen. Also ich nehme mal den Tesla-Chef Elon Musk, der hat Absolventen der University of Southern California in Los Angeles einmal einen Tipp gegeben. Ich zitiere mal, sie sollten jede Stunde arbeiten, in der sie wach sind, sagte er. Das sei einfache Mathematik. Wenn eine andere Person 50 Stunden die Woche arbeitet und sie 100, dann bekommen sie in einem Jahr doppelt so viel erledigt wie das andere Unternehmen. Ganz, ganz schlicht gesagt, aber sein Erfolg spricht ja dafür, dass er nicht ganz Unrecht hat. Arbeit zahlt sich aus.
Stimmt, wenn man dann in Stunde 90 noch genau dieselbe Aufmerksamkeit hat wie in Stunde 20. Das kann vielleicht dann nur Elon Musk.
Das kann gut sein. Ich finde auch 100 Stunden kommt mir viel vor. Wenn ich jetzt mal so bei deutschen Vorstandschefs mich umschaue, dann bin ich da natürlich auf Selbstaussagen angewiesen von den Leuten, weil die haben ja keine Stechuhr, schon gar keine, die mit Manager-Magazin irgendwie gekoppelt wäre. Aber ich würde sagen, 60 bis 70 Stunden die Woche sind normal. Die Zeiten jedenfalls, wo man wie noch in den 70er Jahren regelmäßig nach einem ausgedehnten Mittagessen mit Wein erstmal ein Schläfchen im Nebenraum des Büros machte. Es gab ja dann auch Duschen dabei, da konnte man sich auch ein bisschen frisch machen. Diese Zeiten sind lange vorbei. Und das bei groß gewordenen Startups wie Zalando nicht viel weniger oder gar nicht weniger gearbeitet wird als in klassischen DAX-Unternehmen, das glaube ich gern.
Gerade Rubin Ritter, Christina, gilt ja als jemand, der schon enorm sich reinhängt, ne?
Ja, das stimmt.
Normalerweise, wenn Vorstandsmitglieder zurücktreten, dann gucken wir immer, ob das stimmt, was sie so öffentlich dazu sagen. Häufig genug stimmt's nicht. Glaubst du, Ritter hat in der Öffentlichkeit den wahren Grund für seinen bevorstehenden Rücktritt genannt?
Von dem, was ich gehört habe, gehe ich davon aus, dass es in der Tat der wahre Grund ist. Er ist 38, er hat 11 Jahre lang oder dann, wenn er ausscheidet, nächstes Jahr zur Hauptversammlung 12 Jahre lang wirklich viel Energie und Arbeit in dieses Unternehmen gesteckt. Also so mancher DAX-CEO hält weniger lang durch. Man hört auch, dass sich eben seine Prioritäten da in der Tat verschoben haben in Richtung Familie. Ich denke, dass das so schon richtig ist.
Und finanziell muss man sagen, fällt er ja butterweich. Jüngst hat er Aktien im Wert von mindestens 40 Millionen Euro an Zalando verkauft. Mit einer zweiten Tranche geht das sogar eher so Richtung 50 Millionen. Das klassische deutsche Nachkriegsmodell war eher, der Gründer bleibt bis zum letzten Atemzug im Unternehmen. In der Nachkriegszeit gab es ja wenig Gründerinnen, anders als heute. In der Tech-Ära kommt es viel häufiger vor, dass sich Gründer nach ein paar Jahren verabschieden. Lea Sophie Kramer zum Beispiel, 33 Jahre alt, Gründerin des Erotikversenders Amorelie, hat es so ähnlich gemacht. Warum ist das so?
Ja, also die Lebensphasen habe ich ja schon kurz angerissen. Da verändern sich eben generell bei dieser Generation jetzt einfach die Sichtweise, glaube ich, auch auf das, was ihnen wichtig ist. Aber ein weiterer Aspekt ist, dass die Managementanforderungen ganz anders werden, wenn das Unternehmen erfolgreich ist und größer wird. Also Gründer und Gründerinnen fangen ja meist ganz informell an, oft in irgendeiner Wohnung, probieren was aus, schmeißen wieder weg, programmieren neu. Dann folgen meistens ein paar ganz schön harte Jahre, wo man relativ eingeschweißtes Kernteam formt, das sich irgendwie auch vertraut. Und wenn man dann irgendwann ein Produkt hinkriegt, das funktioniert, dann muss man das an den Markt bringen und dann braucht man ganz andere Fähigkeiten. Da muss man Prozesse aufsetzen. Das ist ungefähr so, wie es sich anhört, nämlich nicht mehr so witzig. Man braucht einen Vertrieb, man muss Verantwortung abgeben und ja, manche kriegen das gut hin. Wenn man mal jetzt nach München schaut, zu den Softwareunternehmen Personio oder Celonis, die holen sich da Top-Management rein von wirklich international ja renommierten Konzernen. Das sieht zumindest von außen erstmal sehr gut aus. Und ja, andere schaffen es nicht, sich von ihrer Verantwortung zu lösen. Ist auch schwer, ja. Und die bauen eben kein starkes Management-Team auf, keine Nachfolger, die dann da etabliert werden, falls mal jemand geht. Und diese Firmen sind in der Regel weniger erfolgreich, weil die Gründerinnen und Gründer in dem Fall halt eher ihre eigene Wichtigkeit irgendwie maximieren wollen, weil sie nicht loslassen können. Und das Problem ist, dass die meisten das eben nicht erkennen, dass sie zu solchen Ego-Steuerern werden. Wenn man das erkennt, dann hat man natürlich auch wieder eine gute Chance, eine Nachfolge oder eine Lösung zu finden. Also zum Beispiel der LinkedIn-Gründer Reid Hoffman hat da mal einen langen Artikel zu geschrieben. Der hat nämlich relativ schnell gemerkt, schon so nach 2-3 Jahren, dass er gar keinen Bock auf All-Hands-Meetings hat und dann eben relativ schnell sich auf die Suche gemacht, einen neuen CEO für LinkedIn zu finden. Und wir wissen ja, wo LinkedIn eben heute steht.
Und hast du ein Beispiel aus Deutschland, wo es sich lohnt, genauer hinzuschauen, weil der Gründer oder die Gründerin für den richtigen Zeitpunkt gerade zu verpassen droht, das Management in andere Hände zu geben?
Ja, also das Beispiel, worüber wir auch im Manager-Magazin berichtet haben, wo es sehr viel Unruhe gibt, ist das Banking-Startup N26 oder N26. Da sind unglaublich viele Manager abgewandert in dem letzten Jahr und für viele gab es keine Nachfolgeregelung. Es gab viel Streit, öffentlichen Streit und Aufsehen, weil ein Betriebsrat gegründet werden sollte, den die Gründer dann angeblich verhindern wollten. Es gab da Sicherheitslücken, also das Unternehmen kommt nicht zur Ruhe und das Management sieht sehr lückenhaft aus.
Martin, auch unter den Spitzenleuten eher traditioneller Unternehmen, die nicht Gründerinnen oder Gründer sind, sondern angestellte Topmanager, Vorständinnen, Vorstände, sehen wir das verstärkt, dass die mit Mitte 40, Anfang 50 nochmal umsatteln und die haben dann in ihrem Berufsleben zwar schon sehr gut verdient, aber sind mit ihrer finanziellen Lebensplanung noch nicht so doppelwandig abgesichert wie Rubin Ritter. Was passiert da gerade?
Ja, ich glaube, die Leute ergreifen Chancen, die sie früher nicht hatten. Früher war es ja so, dass man als abtretender Vorstand in der Regel entweder sein Unternehmen, das man vorher geführt hat, kontrolliert hat, ne? Also Aufsichtsrat, oder man ist Advisor geworden, nicht selten für eine Bank. Was macht so ein Advisor für eine Bank? Der gibt gar nicht so viel Rat, der öffnet sein Notizbuch und das ist nichts Schändliches, aber letztlich ist es keine inhaltlich ausfüllende Tätigkeit. Jetzt inzwischen ist es ja so, dass man bei Private Equity manchmal auch inhaltlich interessante Jobs als Advisor findet. Oder viele versuchen auf eine gewisse Art so Bill Gates nachzueifern als Stifter. Natürlich einen kleineren Umfang. Wer hat schon zweistellige Milliardenbeträge? Aber immerhin, man kann was tun. Auch gerade im Ökobereich passiert da relativ viel. Vor allem aber, und das ist so ein Hauptbetätigungsfeld auch für ehemalige Vorstände, man engagiert sich so bei Startups als Investor und gleichzeitig dann in den Aufsichtsgremien. Und das ist natürlich total attraktiv, weil man ja mit Dingen zu tun hat, die man noch nicht so richtig kennt oder aus einer anderen Warte eben von früher vielleicht auch ganz gut beurteilen kann. Christina hat vorher das Thema angesprochen, dass Unternehmen ja wachsen müssen, auch sagen wir mal organisatorisch irgendwann, wenn sie Erfolg haben. Da kann man helfen. Ja, und man kann sich natürlich auch selbst verwirklichen und Kohle machen. Zwei, die das versuchen, die relativ bekannt sind in Deutschland, sind ja der Stefan Krause, ehemals Vorstand bei BMW und auch zuletzt bei der Deutschen Bank. Und der macht relativ viel zusammen mit dem Karl Thomas Neumann, der als Opel-Chef bekannt war.
Und was machen die?
Naja, die versuchen so Mini-Musks zu werden. Die haben investiert in inzwischen auch nicht nur erfolgreiche Elektroautohersteller. Ja, versuchen ihr Bestes. Spannend ist es auf jeden Fall. Ich glaube, manchmal im Augenblick habe ich den Eindruck, spannender als die beiden möchten. Ja.
Hast du noch weitere Beispiele, die dir da einfallen?
Ach ja, ich habe neulich telefoniert mit der Janina Kugel. Die ist ja mit 50 im besten Vorstandsalter und hat keinen neuen Vertrag unterzeichnet bei Siemens. Als Personalvorständin, eine relativ renommierte Personalvorständin deutschlandweit, natürlich auch ein Riesenladen Siemens. Also die hätte, glaube ich mal, viele Chancen, jetzt operativ weiterzumachen. Aber sie hat gesagt, nö, mache ich jetzt nicht. Und sie sagte mir neulich am Telefon, sie sei eigentlich sehr froh, dass der Rubin Ritter jetzt aufgehört habe und gesagt habe, er wolle mal was anderes machen. Weil dann glaube ihr vielleicht mal jemand, dass sie tatsächlich keinen operativen Job mehr wolle, weil es sei ja noch ein paar andere unterwegs. Ne? Also sie schreibt gerade ein Buch, engagiert sich für die Frauenquote, berät hier und da, freut sich, dass sie mehr Zeit zum Nachdenken hat und ja, vor allem, dass sie keinem mehr verpflichtet ist. Sie ist wirklich unabhängig. Also es ist eine gewisse Freiheit, die man sich da besorgt.
Janina Kugel hat gerade Rubin Ritter zitiert. Christina, wird das jetzt das geflügelte Wort unter erfolgreichen deutschen Gründerinnen und Gründern? Ich mach den Rubin?
Also, ja, ich glaube ja, was man so sieht, die meisten schaffen es nicht, so lange still zu sitzen. Das sind ja irgendwie Leute, die immer Ideen haben. Die Macher von dem Parfüm-Online-Shop Flaconi an ProSieben verkauft, auch danach Softwareunternehmen gegründet. Sebastian Pollock, Mitgründer von Amorelli, auch an ProSieben verkauft, Investor geworden mit eigenem Fonds, jetzt auch nicht eher so das Lotterleben, sag ich mal. Verena Pauster, Unternehmerin, Kinder-Startup verkauft, will jetzt in die Politik gehen. Tarek Müller, der Chef der Otto-Tochter About You, will auch perspektivisch in die Politik gehen. Also wer weiß, was wir als nächstes von Rubin Ritter hören werden. Seine Kinder sind ja auch nicht ewig klein.
Was glaubt ihr beiden, wird das, was Rubin Ritter da gemacht hat und wie er es begründet hat, grundsätzlich unseren Blick auf Karrieren verändern oder werden wir anders auf Karrieren schauen und vielleicht auch andere Ansprüche an sie stellen?
Ich glaube schon, dass wir ein bisschen anders drauf schauen. Ich würde in dem Zusammenhang wieder mal einen guten alten Bekannten zitieren. Karl Marx, der hat ja den Kommunismus als das Ende der Entfremdung des Menschen sich vorgestellt. Eine Utopie, wo jeder das tun kann, was ihm Freude bereitet. Ich zitiere mal aus der deutschen Ideologie, wenn ihr das ertragt.
Da kommt auf die Länge an.
Ja, nicht zu lange. Da sagt er, dass der Kommunismus es ermöglichen werde, heute dies und morgen jenes zu tun. Jetzt wörtlich, morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu kritisieren, wie ich gerade Lust habe, ohne je Jäger, Fischer, Hirt oder Kritiker zu werden. Das ist doch eine schöne Vorstellung. Und deswegen finde ich es als nicht besonders überraschend, dass jemand wie Rubin Ritter jetzt vielleicht nicht jagen und fischen geht, aber jetzt, da er im Kapitalismus genug verdient hat, sich mehr um seine Kinder kümmert, mal ein Buch liest, mal kritisiert, wen auch immer, wird das zum allgemeingültigen Trend? Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Dafür fehlt vielen Menschen das Geld und manchen vielleicht auch ein wenig Fantasie. Ich denke aber, dass so Beispiele wie Rubin Ritter sie gibt und Janina Kugel, wie sie geben, dass die es anderen leichter machen, es nachzutun, weil du kannst von der Norm abweichen, ohne dass viele blöde Fragen kommen.
Ja, also ich denke auch, dass da sicher vielen Leuten die Rahmenbedingungen fehlen, aber dass da schon auch ein Wandel in den Generationen stattfindet. Im Fall von Ritter, das hat schon Vorbildcharakter, denke ich. Mir fällt kein anderes Beispiel ein, wo ein Topmanager sagt, hier die Karriere meiner Frau ist eben genauso wichtig. Ciao. Es ist natürlich auch ein bisschen traurig, dass das noch so ein großes Ding ist, aber das ist eben die Realität, in der wir gerade sind. Die Corona-Krise hat ja Frauen und Karrieren auch nicht geholfen, sondern das Gegenteil bewirkt. Sie übernehmen wieder mehr Aufgaben zu Hause. Kürzlich jetzt noch mal eine Studie gesehen. Also Frauen machen sowieso weniger Geschäftsreisen. Das ist im Verhältnis jetzt auch noch mal ganz stark abgefallen. Also ja, ich denke da, wenn da jemand sagt, so die Karriere meiner Frau ist eben wichtig, dann kann uns das nur helfen.
Christina, vielen Dank.
Ich danke euch.
Martin, vielen Dank.
Ja, gern geschehen.
Das war der Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund und machen Sie etwas aus Ihrem Wochenende.